Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum, heute mit dem Fall Emily. Der Fall Emily ist ein echter Klassiker der außerordentlichen Kündigung, kam auch in etwas abgewandelter Form dieses Jahr in Hessen im Examen vor, im ersten Examen, und richtet sich jetzt vor allem in diesem Podcast in Anschluss an Folge 52 von uns, also da haben wir die betriebliche Übung gesprochen, und Folge 41, in der wir so ein bisschen die Ansprüche aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz besprochen haben.
Wir befinden uns also im Rechtsgebiet Arbeitsrecht.
Genau, das schöne Arbeitsrecht. Wie gesagt, dritte Folge jetzt, wie wir es über das Arbeitsrecht sprechen. Gleich nach dem Intro geht's los.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Die Klägerin Emily, wir nennen sie hier einfach mal E, war seit 1977 bei der Beklagten B als Kassiererin beschäftigt. B ist ein überregionales Einzelhandelsunternehmen, bei welchem man unter anderem auch Leergut abgeben kann.
Man kann sich das also als klassischen Supermarkt vorstellen.
Ja, genau. Und vor Ort bekommt man dann, wenn man sein Leergut abgibt, auch so ein schönes kleines Zettelchen. Das nennt sich Leergutbon. Der Noah nennt es auch gerne Leergutbon. Und diesen Leergutbon kann man dann an der Kasse gegen Bares abgeben. Also man kann quasi, ich sag mal...
Jeder weiß, was es ist.
Jeder weiß, was es ist. Okay, dann muss ich das nicht erklären. Auf jeden Fall... Der entsprechende Kassierer an der Kasse zeichnet dann diesen Bon in irgendeiner Art und Weise entgegen oder gegen, damit natürlich nicht einfach Bons gesammelt werden können und mehrmals verwendet werden können. Im Januar des Jahres 2008 hat dann jemand leider vergessen, zwei dieser Leergutbons abzugeben und diese dann einfach so im Markt herumliegen lassen. Also er hat die wahrscheinlich irgendwo am Automaten vergessen, die sind dann irgendwie auch runtergefallen. Und der Wert dieser zwei Bons betrug je 48 und 82 Cent, also nicht besonders viel. Eine Mitarbeiterin fand diese dann und gab sie an den Filialleiter weiter, diese zwei Zettelchen. Der hatte aber natürlich gerade keine Lust, irgendwie so mit so zwei Mini-Zettelchen, wo nur 48 Cent und 82 Cent draufsteht, mit sich rumzutragen, und hat sie deswegen an die Klägerin E mit der Anweisung gegeben, diese doch bitte ins Büro zu bringen. Falls der entsprechende Kunde noch zurückkommt und das Geld dann haben will, sozusagen. Anderenfalls würde man die Bons dann einfach irgendwann als Fehlbons verbuchen. Ein paar Tage später ging dann E, also die beklagte Emily, privat bei der B einkaufen und legte zwei Leergutbons vor, jeweils mit den Beträgen in Höhe von 48 Cent und 82 Cent.
Ja, Zufälle gibt's.
Zufälle gibt's tatsächlich. Das kam nicht nur dir, Noah, sondern auch dem Filialleiter ein wenig spanisch vor, weshalb er mit E dann insgesamt vier Gespräche führte, in denen er die Herkunft dieser Leergutbons herausfinden wollte. Ja, das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn so zwei Leergutbons der Kassiererin gegeben werden, um sie ins Büro zu bringen, und zwei Tage später geht sie dann mit denen einkaufen. Es gab dann ein Hin und Her, der Betriebsrat wurde eingeschaltet, der Betriebsrat wurde auch angehört. Und letztendlich hat dann die B der E tatsächlich auch außerordentlich aufgrund des Verdachts gekündigt, dass E die Leergutbons des Kunden als eigene abgegeben hatte. Und genau gegen diese Kündigung legte E dann eine Kündigungsschutzklage ein. Bevor wir jetzt zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu dieser Klage kommen, möchte ich noch ganz kurz auf ein paar wesentliche Punkte in der Zulässigkeit der Klage eingehen. Klar, wirklich spannend ist die Zulässigkeit nicht, wirklich spannend wird es erst in der Begründetheit. Es gibt aber ein paar wenige Besonderheiten in der Zulässigkeit einer Kündigungsschutzklage, die ich an dieser Stelle einfach mal abfrühstücken möchte, weil in diesem Podcast geht es ja auch ein bisschen auch darum, was zu lernen. Dauert auch nicht lange, keine Sorge. In der Zulässigkeit einer Kündigungsschutzklage ist nämlich vor allem relevant, ob erstens der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten eröffnet ist. Das kennen wir eigentlich auch schon so ein bisschen aus dem Verwaltungsprozessrecht, ja, dieses typische Eröffnung des Prozessrechtswegs, und zweitens, welche Klageart die statthafte ist. Das ist, Klammer auf, hier natürlich die Kündigungsschutzklage, Klammer zu. Die restlichen Voraussetzungen sind eigentlich dann die gleichen wie bei einer normalen zivilprozessualen Zulässigkeit. Noah, was sind denn das so zum Beispiel?
Also örtliche und sachliche Zuständigkeit würde mir jetzt hier einfallen, dann Partei- und Prozessfähigkeit und gegebenenfalls noch ein besonderes Feststellungsinteresse.
Ja, genau. Um es jetzt aber auch mal etwas kürzer zu halten: Wann ist der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten eröffnet? Blöd gesagt kann man so ausdrücken, wenn es das Arbeitsgerichtsgesetz vorsieht. Denn in § 2 Absatz 1 Nummer 3b beispielsweise steht, dass die Arbeitsgerichte für Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses zuständig sind.
So eine Streitigkeit haben wir ja hier.
Genau. Und deshalb könnte man jetzt den Punkt schnell abarbeiten und sagen, Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten ist eröffnet.
So wie du das jetzt ausdrückst, gibt es hier noch einen Haken.
Sehr richtig. Manchmal müssen wir nämlich an dieser Stelle schon klären, ob zwischen den Parteien überhaupt ein Arbeitsverhältnis vorgelegen hat. Also ob in dem Fall jetzt die Klägerin auch Arbeitnehmerin war. Das hängt im Wesentlichen davon ab, auf welche Norm sich der jeweilige Kläger beruft. Wenn es zum Beispiel um eine Norm geht, die wirklich nur Arbeitsverhältnisse betrifft, nehmen wir jetzt als Beispiel einfach mal das Mindestlohngesetz, wo es wirklich nur um Arbeitsverhältnisse geht, dann steht und fällt die Klage ja mit dem Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses. Denn, das ist ein sogenannter Signon-Fall, nennt man den, da ist die Arbeitnehmereigenschaft des Klägers keine Frage der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit. Wir überlegen uns, wenn du jetzt einen Anspruch aus dem Mindestlohngesetz irgendwie geltend machen willst, dann musst du natürlich Arbeitnehmer sein, ist ja ganz klar. Und dann prüft das Gericht in der Begründetheit, ob du Arbeitnehmer bist. Vorliegend, also hier in dem Fall, geht es aber um eine außerordentliche Kündigung, welche in § 626 BGB geregelt ist. Und § 626 BGB ist nicht nur auf Arbeitsverhältnisse anzuwenden, sondern auch auf Dienstverhältnisse. Und folglich ist die Arbeitnehmereigenschaft der Klägerin hier nicht zwingende Voraussetzung für die Begründetheit, sondern es könnte theoretisch auch ein normales Dienstverhältnis vorliegen und die gleiche Norm wäre anwendbar und der Anspruch könnte trotzdem bestehen. Da man jetzt aber dem Beklagten den gesetzlichen Richter entziehen könnte, wenn man das nicht in der Zulässigkeit prüfen würde, muss bei einem solchen, das nennt sich hier ein Et-Et-Fall, also ein Und-Und-Fall, schon in der Zulässigkeit die Arbeitnehmereigenschaft des Klägers geprüft werden.
Wir haben ja hier die Kriterien nach § 611a BGB und das sind ja erstmal die weisungsgebundene Arbeit in persönlicher Abhängigkeit im Dienst eines anderen.
Und was würdest du sagen hier bei der Emily?
Ja, die war Kassiererin beim Supermarkt und war auch da angestellt.
Ja, das relativ schnell abzuarbeiten, relativ einfach zu bejahen. Es ist halt einfach wichtig, dass man hier an der Stelle weiß, okay, wir müssen irgendwie einen Signon-Fall von einem Et-Et-Fall und gegebenenfalls eines Out-Out-Falls, gibt es auch noch, unterscheiden. Nur bei einem Signon-Fall ist die Arbeitnehmereigenschaft eine Frage der Begründetheit.
Also ich denke mal, jeder, der noch Arbeitsrecht zu lernen hat, der sollte sich vielleicht diese Begriffe nochmal angucken.
Das sollte man auf jeden Fall machen, das ist sehr wichtig, genau. Das soll es jetzt aber auch tatsächlich schon mit der Zulässigkeit gewesen sein. Der Rest richtet sich gemäß § 46 Absatz 2 Arbeitsgerichtsgesetz im Wesentlichen nach den Vorschriften der ZPO, weil es hier heute um das Arbeitsrecht, nicht um das Zivilprozessrecht geht. Überspringe ich das jetzt einfach mal. Ist das in Ordnung nur?
Für mich auf jeden Fall.
Okay. Dann kommen wir jetzt endlich mal zur etwas interessanteren Begründetheit der Klage. Bei einer Kündigungsschutzklage ist, glaube ich, relativ klar, wann die Klage begründet ist. Nora, was sagst du da?
Wenn die Kündigung aus irgendeinem Grund unwirksam ist und deswegen derjenige schutzwürdig ist.
Genau, das kann man, glaube ich, so sagen. Und ob eine Kündigung unwirksam ist, richtet sich eigentlich nur nach vier Voraussetzungen. Und zwar bräuchten wir erstens überhaupt einen Arbeitsvertrag. Also müsste ein wirksamer Arbeitsvertrag überhaupt bestehen. Bejahe ich jetzt einfach mal, denn wir haben ja eben gerade schon geprüft, ob eine Arbeitnehmereigenschaft der K vorlag. Deswegen kann man das an der Stelle relativ schnell abhaken. Darüber hinaus muss eine ordnungsgemäße Kündigung eingereicht worden sein, prüfen wir gleich. Danach darf die Präklusionsfrist nicht abgelaufen sein, was das genau ist, da kommen wir gleich noch zu. Und schließlich, und der wichtigste Punkt von allem, muss die Kündigung an sich wirksam sein. Kommen wir jetzt aber erstmal zur ordnungsgemäßen Kündigungserklärung. Gemäß § 623 BGB muss eine Kündigung grundsätzlich schriftlich erfolgen. Das ist in dem Fall ebenfalls kein Problem, bejahe ich jetzt einfach mal. Und sie muss natürlich nach den allgemeinen Regeln dem Arbeitnehmer zugegangen sein. Da können sich manchmal kleinere BGB-AT-Probleme verstecken, an der Stelle aber auch nicht. Also alles unproblematisch, damit haben wir auf jeden Fall eine ordnungsgemäße Kündigungserklärung. Die Angabe eines Kündigungsgrunds ist übrigens keine Wirksamkeitsvoraussetzung. Das heißt, nur weil in einer Kündigung nicht drinsteht, warum die Kündigung ausgesprochen wurde, ist das kein Grund, die Kündigung als unwirksam zu erachten. Sprich, wir kommen dann zu diesem netten Wort, zur Präklusionsfrist. Nur, was ist denn eine Präklusionsfrist?
Das erklärt man, glaube ich, am besten, indem man in § 4 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes reinschaut.
Kannst du den gerade mal vorlesen?
Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, So muss er innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist.
Genau. Wir brauchen also eine Erhebung der Kündigung innerhalb von 3 Wochen, nachdem hier in dem Fall die außerordentliche Kündigung zugegangen ist. Es handelt sich dabei aber gerade nicht um eine Zulässigkeitsvoraussetzung, wie man jetzt vielleicht denken könnte, sondern wirklich um eine Wirksamkeitsvoraussetzung, denn verstreicht diese Präklusionsfrist von 3 Wochen, dann ist die Kündigung gemäß § 7 Kündigungsschutzgesetz auf jeden Fall wirksam. Nur in dem Fall, was würdest du sagen? Präklusionsfrist gewahrt?
Ich glaube, hier ergeben sich keine Probleme.
Nee, wir haben auch keine Angaben. Ich habe auch nichts dazu gesagt. Ihr merkt schon, wir wollen diese ganzen Punkte ein wenig abhandeln, um dann wirklich zum springenden Punkt des ganzen Falls am Ende zu kommen. Der kommt nämlich jetzt. Das ist nämlich die Wirksamkeit der Kündigung. Erste Wirksamkeitsvoraussetzung einer Kündigung ist grundsätzlich die Anhörung des Betriebsrats. Das steht in § 102 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz drin. Die ist hier erfolgt. Das habe ich so ein bisschen vorhin gesagt. Ja, die haben hier ein bisschen Schnickschnack mit dem Betriebsrat gemacht, haben den auch irgendwann zur Kündigung angehört. Was der Betriebsrat dann zur Kündigung sagt, ist im Übrigen unwichtig. Das heißt, er muss nur angehört werden. Das ist Wirksamkeitsvoraussetzung. Jetzt kommen wir endlich mal auf § 626 BGB. Der regelt grundsätzlich die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung. Leider haben wir aber in § 626 BGB keine starren Kündigungsgründe vorgegeben, sondern wir müssen mit einer Generalklausel arbeiten.
Und die soll ich jetzt vermutlich vorlesen,
oder? Die kannst du gerne mal vorlesen, Neuer.
Okay. Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
Vielen Dank. Also § 626 sagt eigentlich nichts anderes als, wenn du aus wichtigem Grund kündigen willst, brauchst du einen wichtigen Grund, Punkt. Und den Rest überlässt er uns irgendwie. Ein solcher wichtiger Grund kann sich bei Kündigungen, die auf einem Verhalten beruhen, so wie wir es hier haben, nur daraus folgen, dass das Verhalten abstrakt und konkret geeignet ist, einen solchen wichtigen Grund abzugeben. Das bedeutet, auf gut Deutsch, wir müssen zunächst einmal das fragliche Verhalten des Arbeitnehmers abstrahieren, um dann im konkreten Fall eine Interessenabwägung vorzunehmen, die berücksichtigt, dass eine außerordentliche Kündigung nur die Ultima Ratio sein darf. Auf gut Deutsch bedeutet das eigentlich nichts anderes, als dass wir eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vornehmen. Okay. Ganz blöd gesagt. Aber zunächst einmal abstrakte Prüfung, was bedeutet das? Wir müssen uns das Verhalten angucken und überlegen, ist das erstmal grundsätzlich abstrakt geeignet, eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen? Und hier können wir sagen, ja, das unrechtmäßige Verwenden von Leergutbonds mit dem Ziel, einen eigenen Vermögensvorteil zu erhalten, ist ja grundsätzlich erstmal ein Vertrauensbruch beim Arbeitgeber und ist eigentlich abstrakt geeignet, einen wichtigen Grund darzustellen. Ich glaube, das siehst du genauso nur. Ja. Das ist auch, ich sag mal, diese abstrakte Prüfung ist eher eine Frage der Definition, wie definieren wir jetzt das Verhalten und dann bejahen wir es grundsätzlich erstmal.
Man könnte hier vielleicht abstrakt auch nochmal auf diesen Auftrag, diesen Bon in das Büro zu bringen, eingehen, dass die diesen Auftrag eben nicht gefolgt ist.
Ja, im Urteil ging es dann tatsächlich auch um die Frage der Unterschlagung, denn in dem Moment, wo der Arbeitgeber, der Arbeitnehmerin ja dieses Zettelchen überreicht hat, hatte er sozusagen den Gewahrsam gegeben, ja, also kein Gewahrsamsbruch. Und sie hat, ich sag mal, den Sachwert des Leergutbons dann verbraucht.
Ja.
Auf ganz blöd jetzt gesagt, ja, das ist jetzt keine Strafrechtsepisode. Aber daraus kann man jetzt erstmal sagen, dass sie ja grundsätzlich erstmal den Leergutbon unterschlagen hat. Jetzt fragen wir uns, ist das auch konkret geeignet, einen wichtigen Grund darzustellen? Und jetzt wird es wichtig, denn das Bundesarbeitsgericht hat hier in dem Fall Emily eine sehr interessante Abwägung des konkreten Verhaltens getroffen. Denn man könnte ja einerseits sagen, dass eine Abmahnung in dem Fall ein milderes Mittel gewesen wäre. Die Beklagte B hätte ja zum Beispiel der E einfach mal sagen können, hör mal, wenn du das nochmal machst mit diesem Leergutbon, wenn du uns nochmal so verarschst, wenn du unser Vertrauen nochmal so missbrauchst, dann fliegst du sozusagen. Ja? Das ist ja erstmal an sich genommen so ein milderes Mittel, anstatt der E hier direkt zu kündigen. Da Dagegen kann man aber einwenden, dass Emily diesen Lehrgutbon ja unterschlagen hat, wie ich eben schon gesagt habe und wie du auch ein bisschen angemerkt hattest, Noah. Das stellt ja eigentlich einen groben und unwiderruflichen Vertrauensbruch dar, sodass eine Abmahnung vielleicht ein milderes Mittel hier aber nicht gleich geeignet gewesen wäre wie die Kündigung.
Man muss aber auch bedenken, dass wir hier gerade mal über 1,30 Euro oder wie viel waren das sprechen und der Vertrauensbruch aus finanzieller Sicht also relativ unerheblich ist.
Ja, stimmt. Das stimmt auch grundsätzlich im Hinblick auf die Wertung des Paragraphen 248a StGB, den das Bundesarbeitsgericht ja auch angesprochen hat, wonach ja Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen nur auf Antrag verfolgt werden. Hier hat das BAG aber gesagt, dass die Wertung des StGB nicht auf das Schuldrecht übertragbar ist. Denn es gilt nicht das Sanktions-, sondern das Prognoseprinzip. Das heißt, es ist zu prüfen, ob eine störungsfreie Vertragserfüllung in Zukunft noch möglich erscheint. Das heißt, grundsätzlich aus diesem Grund hat das BAG gesagt, Abmahnung wäre nicht erforderlich. Dann kam es aber zu einem ganz wichtigen Punkt. Aus diesem Punkt hat das BAG dann das Erfordernis der vorherigen Abmahnung tatsächlich angenommen. Und zwar hat es die Interessen der Parteien so ein bisschen besser berücksichtigt, indem es gesagt hat, ja, E hat zwar diesen Lehrgutbon in gewisser Weise unterschlagen, aber man muss auch dazu sagen, dass E schon seit 1977 in diesem Unternehmen beschäftigt war. Und in dieser Zeit hatte E immer vorbildlich gearbeitet und konnte sich, nach Auffassung des BAG jedenfalls, ein gewisses sogenanntes Vertrauenskonto aufbauen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen bildlich sprechen, wenn man nun nach über 3 Jahrzehnten etwas vom Vertrauenskonto abhebt, sozusagen, das sage ich jetzt in meinen Worten, indem man beispielsweise eine geringwertige Summe unterschlägt, dann ist das Vertrauen nicht automatisch vollständig zerstört, sondern eine künftige Wiederherstellung des Vertrauens durch beispielsweise pflichtgemäßes Arbeiten ist ja durchaus noch möglich, sodass eine Abmahnung hier die erforderliche Handlung der Beklagten gewesen wäre.
Im Ergebnis ist also die außerordentliche Kündigung daher nicht gerechtfertigt.
Genau, das BAG hat gesagt, lieber Supermarkt, liebe B, ihr hättet die Emily vorher noch abmahnen müssen, bevor er sie direkt rausschmeißt. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sie zwar einen Lehrgutbon unterschlagen hat. Man muss nämlich dazu sagen, sie war schon so lange bei euch beschäftigt, sie konnte sich über die ganze Zeit ein gewisses Vertrauenskonto bei euch aufbauen und das wird jetzt nicht nur dadurch zerstört, dass sie 1,30 Euro unterschlägt, auf ganz blöd gesagt.
Ja, man kann ja auch sagen, klar, 1,30 Euro ist jetzt vom Wert her nicht so viel, aber vielleicht hat die Frau ja auch einfach sich gedacht, die entsprechende Kundin wird es eh nicht abholen. Vielleicht war dann nicht so viel, sag ich mal, Vertrauensbruch in der Energie vorhanden.
Ja gut, das ist natürlich jetzt auch noch eine persönliche Frage, ne? wie man das sieht. Ne? Man muss natürlich trotzdem dazu sagen, dass es trotzdem immer noch eine Unterschlagung war, dass es trotzdem ein Wert ist, der dem Supermarkt sozusagen gehört in dem Moment. Ganz am Ende einer solchen Prüfung müsste man theoretisch noch eine mögliche Umdeutung der außerordentlichen Kündigung in eine ordentliche Kündigung andenken. Das heißt grundsätzlich, wenn wir in einer Klausur jetzt beispielsweise eine außerordentliche Kündigung prüfen und die am Ende verneinen, dann müssen wir theoretisch noch darauf zu sprechen kommen, ob vielleicht nicht dennoch diese außerordentliche Kündigung in eine ordentliche Kündigung umgedacht werden kann, die beispielsweise, ich sag mal, 6 Monate länger in der Frist läuft als eine außerordentliche Kündigung. Hier hatte die Beklagte im Originalfall diese ordentliche Kündigung sogar hilfsweise ausgesprochen. Das BAG hat aber auch die Wirksamkeit dieser unter Hinweis auf die gleiche Begründung verneint. Also an dieser Stelle auch eine ordentliche Kündigung wäre ebenfalls rechtswidrig gewesen. Und somit haben wir im Ergebnis, dass diese Kündigung unwirksam war. Dieser ganze Fall Emily hat, glaube ich, damals ziemlich medialen Aufschwung gegeben. Es gab ziemliche Wellen. Ich habe da auch ziemlich viele Artikel zu gefunden tatsächlich. Weil ich glaube auch viele Mitgefühl mit der Kassiererin hatten, die da nur wegen 1,30 Euro fristlos vom Arbeitgeber, für den sie schon seit 1977 gearbeitet hat, rausgeschmissen wurde. Finde ich persönlich auch ein bisschen hart. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ist schon hart.
Ja, aber als Fazit kann man sich natürlich auf der einen Seite das mitnehmen, was ich gerade gesagt habe. Auf der anderen Seite natürlich auch den allgemeinen Aufbau einer Kündigungsschutzklage, die auch immer mal wieder ganz gerne im Examen drankommt.
Wie wir gesehen haben.
Wie wir gesehen haben. Alles klar. Und an dieser Stelle sind wir auch schon raus. Ne? Es würde uns freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcasts bewerten könntet. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Wird alles unten verlinkt. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.